Es gibt unzählige Podcasts auf dem Markt im Bereich Psychologie, persönliche Weiterentwicklung. Und was unterscheidet denn nun deinen Podcast von den anderen?
Ehrliche Antwort, ungefiltert.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Herzlich willkommen zu Dr. Daniel Holzingers Podcast, der heiße Stuhl, echtes Coaching ohne Filter. Dieser Podcast ist für alle gedacht, die sich für Psychologie und den kognitiven Ansatz interessieren, aber natürlich auch für die, die manchmal das Gefühl haben, festzustecken und die vor allen Dingen wissen wollen, wie sie ihr Leben durch die Kraft des eigenen Denkens verändern können. Wir haben uns ja überlegt, wie wir in diesen Podcast einführen und natürlich gab es verschiedene Methoden. Daniel erklärt einfach alles, predigt oder macht das in einem kleinen Interviewstil. Und deshalb möchte ich euch heute meine reizende Mitarbeiterin, die Anastasia Peker, vorstellen. Sie arbeitet seit geraumer Zeit hier bei uns. Sie ist ausgebildete Psychologin und natürlich eine ausgebildete Coaching, wie man neudeutsch sagt, und Anastasia wird mich jetzt wahrscheinlich mit ein paar neugierigen Fragen bombardieren, die hoffentlich euch auch erklären, warum wir diesen Podcast machen.
Hallo Daniel, du bist ja schon seit geraumer Zeit, seit über 20 Jahren Coach. Was hat dich nach so vielen Jahren dazu bewegt, endlich einen Podcast zu machen?
Ja, meine liebe Anastasia, ich glaube, dass ich so lange Anlauf gebraucht habe, um mich zu trauen, das zu tun. Ich denke, meine Ängste haben mich eher abgehalten, das zu tun, als meine Neugier das befeuert hätte. Aber, und das möchte ich erklären, ich mache ja schon seit vielen, vielen Jahren Friday Night Coaching live hier in Stuttgart am Abend und dort führe ich immer eine Live-Sitzung mit irgendeinem Klienten durch, den ich nicht kenne. Und immer wieder über die Jahre haben die Leute gesagt, du musst das filmen, du musst das ins Internet stellen, das interessiert die Leute. Und ich habe mich nie getraut, das zu machen. A, natürlich aus Respekt vor dem Klienten, aber auch B, weil ich viel zu viel Bammel vor meinem eventuellen Publikum hatte. Und jetzt irgendwie fühle ich mich bereit dazu, doch das zu machen. Ich habe meine Angst überwunden, sie in den großen Mut verwandelt. Und hier sitze ich und möchte einfach unseren Zuhörern zeigen, was ist das Coaching ohne Filter? Was ist ein kognitiver Ansatz? Ich möchte einfach zeigen, wie wir mit diesem eleganten Ansatz viele, viele Probleme lösen können. Nicht alle, aber doch sehr viele. Vor allen Dingen auch die unlösbaren Probleme können wir manchmal auf eine sehr interessante Art lösen. Und das möchte ich eigentlich mit meinem Podcast vor allen Dingen zeigen.
Ja, das zeigt natürlich auch, dass du nicht nur das, was du, welche Veränderungen du bei den Klienten verursachst, sondern dass du auch selbst dieses Prinzip auch lebst, aus Angst Mut zu machen.
Ja, da hast du natürlich recht. Manche verwechseln ja den Sprecher mit dem Gesprochenen. Manche glauben, weil ich gute Tipps gebe, weil ich weiß, wie das geht, glauben sie, dass ich all das lebe, was wir beraten. Nein, ich bin auch auf dem Weg, all das zu leben. Ich bin immer noch in der persönlichen Entwicklung. Ich möchte immer noch eine Spur mutiger sein, noch eine Spur tapferer, noch eine Spur mehr Frustrationstoleranz besitzen, um dann mit den eventuellen Schwierigkeiten, die sich in der Zukunft ergeben, besser umgehen zu können. Aber da bin ich mir der schwierigste Klient, wie wahrscheinlich sich jeder selbst der schwierigste ist. Und von daher versuche ich natürlich dann unser Wissen auch direkt bei mir anzuwenden.
Es gibt unzählige Podcasts auf dem Markt im Bereich Psychologie, persönliche Weiterentwicklung. Und was unterscheidet denn nun deinen Podcast von den anderen?
Ehrliche Antwort, ungefiltert.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Weißt du warum? Weil ich mir ehrlicherweise keinen anderen Podcast vorher überhaupt angehört habe. Ich wollte das machen wie die Profifußballer, die immer wieder im Fernsehen sagen, wenn man gute Leistungen erbringen will, darf man nicht so viel Zeitungsartikel lesen. Man darf nicht so viel die Kritik der anderen lesen. Man darf nicht so viel sich mit den anderen beschäftigen. Ich wollte zeigen, wie wir das machen, wie wir arbeiten und nicht irgendeine Kopie von irgendjemand anderem werden. Natürlich haben wir noch großes Verbesserungspotenzial, was unsere Präsentation angeht, wie wir das machen und so weiter. Aber die Inhalte wollte ich unverfälscht lassen. Ich wollte mich absichtlich nicht durch die anderen Profis unter Druck setzen lassen. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal, wie wir es können und so, wie ich denke, dass ich es haben möchte. Und dann habe ich mir nicht so viel mit den anderen Podcasts beschäftigt. Aber ich kann natürlich sagen, was ich glaube, was uns unterscheidet, ist der ganze kognitive Ansatz. Das heißt, wir arbeiten nicht mit NLP, nicht mit systemischem Coaching, nicht mit irgendwelchen Tools, nicht mit irgendwelchen Methodenkoffer, sondern wir folgen einer klaren Theorie, für die 2001 sogar ein Nobelpreis verteilt wurde. Die Hypothese, die Idee, mit der wir arbeiten, ist, dass praktisch alle emotionalen Störungen, also alles, was Leute daran hindert, ihr Leben so zu leben, wie sie das möchten, irgendwie durch ihren Kopf ausgelöst wird. Das heißt, die Hypothese ist, dass die Problemlösung meistens im Kopf unserer Zuhörer bzw. unserer Klienten beginnt. Und wir fokussieren uns im Grunde nur auf das, was unser Klient einerseits fühlt, vor allen Dingen, aber vor allen Dingen andererseits darüber denkt, welche Überzeugungen hinter diesem Gefühl stecken.
Kannst du vielleicht ganz kurz den kognitiven Ansatz erklären?
Ich mache es am Beispiel, ja. Mein Lieblingsbeispiel geht ungefähr so: Zwei Angler sitzen am Teich, beide angeln nichts. Sie werfen hingebungsvoll ihren Wurm ins Wasser, aber ums Verrecken beißt einfach nichts an. Und der eine Angler flippt aus, zerbricht dann aus lauter Wut seine Rute am Knie und der andere Angler bleibt entspannt sitzen, macht einfach weiter. Und wir fragen uns, woran liegt das? Wieso flippen nicht beide aus, wieso bleiben nicht beide ruhig? Und die einfache Erklärung ist, dass natürlich nicht die Fische, die Umstände, die Äußeren, nicht der Wurm und der Haken und die Angel schuld sind, sondern dass dieser eine Angler höchstwahrscheinlich irgendetwas denkt. Der wird ungeduldig sein und sich denken, das gibt's doch nicht, das muss doch klappen. Ich habe mir solche Mühe mit allem gegeben. Und was ist nur mit den Fischen los? Dann wird er wütend. Und der andere denkt einfach, naja, wenn keiner anbeißt, beißt halt keiner an, dann bleibe ich ruhig, ich kann sowieso nichts ändern. Und das klingt so banal, dass jeder sagt, das weiß ich doch, das ist mir doch klar, das kann doch nicht die Lösung sein. Aber was wenn es doch die Lösung sein kann, dass die eigenen Gedanken für die eigenen Gefühle und die eigenen Verhaltensweisen verantwortlich sind? Was wenn nicht das System, was wenn nicht die Familie, was wenn nicht die eigene Geburt schuld ist, dass ich so bin, wie ich bin, sondern was wenn der größte Teil meiner Reaktionen an meinen Gedanken hängt? Dann wäre das insgesamt ja eine gute Nachricht, weil ich könnte ja was tun, weil gegen meine Geburt, gegen meine Familie, gegen mein System kann ich in der Regel kaum was ändern, wenn ich nicht zu den absoluten Superrevolutionen gehöre. Und ob ich dann, wenn ich alles mit Gewalt verändert habe, glücklich bin, das ist dann nochmal auf einem anderen Papier. Also wir glauben, dass das hier im Kopf liegt.
Die meisten Menschen wünschen sich Veränderung. Was meinst du, was ist der wichtigste Schritt, damit Veränderung wirklich gelingt und nicht nur ein Wunsch bleibt?
Also ich glaube, dass nicht jeder sich die Veränderung wünscht, sondern ich bin der Überzeugung, dass nur die Menschen sich die Veränderung wünschen, die sich an irgendetwas stören, sei es ihr Körper, sei es ihr Aussehen, sei es ihr Job, sei es ihre Beziehung. Irgendwo muss man einen Störfaktor haben und sich darüber aufzuregen oder Angst vor der Veränderung zu haben, hat noch fast nie jemanden in die Veränderung bewegt. Die Ängstlichen bewegen sich sowieso nicht vor und die Wütenden, die schimpfen mehr, als dass sie was verändern. Solange Leute also lamentieren oder Angst haben, ändern sie sowieso nichts. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, um die Leute ins Tun zu bekommen, ist, sie von ihren Blockaden zu befreien. Das heißt, wir lösen die Ängste oder die Wut und verwandeln die beiden entweder oder gleichzeitig in eine schattenlose Unzufriedenheit, bei der sie wirklich anfangen, an ihrem Körpergewicht etwas zu verändern, eine Diät zu machen oder ihr aufschiebendes Verhalten endlich mal überwinden. Oder die Ängstlichen, die nicht so gerne ins Tun kommen, dann müssen wir uns überlegen, warum haben sie eigentlich Angst und wie können sie die überwinden und dann verwandeln wir diese Angst meistens in irgendeine Form von Lebensmut. Jetzt mache ich es, obwohl ich Angst habe. Und wie das geht, das werden wir natürlich im Podcast immer wieder hören. Sowohl die Veränderung der Wut in eine jetzt wahrscheinlich für die Zuhörer noch unverständliche Form der Unzufriedenheit oder die Verwandlung der Angst in den Mut.
Magst du vielleicht trotzdem 2, 3 Sätze erklären, was du mit Verwandlung meinst?
Unter der Verwandlung verstehe ich oder meine ich, dass wir aus der Starre ins Tun kommen. Das wäre, sagen wir mal, Transformation, dass wir einen Zustand durch einen anderen ersetzen. So wie Wasser, das gefroren ist, immer noch Wasser ist, aber durch die Wärme taut es auf und dann kann es wieder fließen. Und wir versuchen, durch die Veränderung der Überzeugungen die Gefühle zu verändern. Das heißt, wenn ich glaube, dass es nicht schiefgehen darf, dann blockiert mich dieser Gedanke. Und wenn wir Geschicktes anstellen, dann ist der Klient am Ende einer Sitzung vielleicht bereit, sich einzugestehen, dass es vielleicht doch schiefgehen darf, dass es vielleicht doch schiefgehen kann, dass es nicht unbedingt zu 100% klappen muss, was er vorhat. Wer bereit ist, ein eventuelles Scheitern, eine eventuelle Niederlage auszuhalten und dann trotzdem zu starten, der Mensch transformiert sich, dieser Mensch kommt ins Tun. Wer glaubt, dass die Angst grundsätzlich beseitigt werden müsste, dem kann ich nicht helfen, weil ich weiß nicht, wie man die Angst grundsätzlich beseitigt. Ich kann sie nur transformieren, verwandeln in ein anderes Gefühl. Und das geht über den Umweg dessen, was zwischen den Ohren passiert.
Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der Podcast natürlich besonders interessant ist, wenn man sich mit dem Problem des Klienten identifizieren kann. Aber nehmen wir mal an, wenn man nicht das gleiche Problem hat, kann man trotzdem etwas aus dem Podcast für sich mitnehmen?
Wenn man also glaubt, dass man mit so einem Problem sowieso nichts anfangen kann und wenn man denkt, dass jemand, der darunter leidet, sowieso ein Vollidiot ist, dann kann man aus dieser Podcast-Folge oder aus den anderen wahrscheinlich nicht viel lernen, weil Arroganz meistens das Lernen sowieso blockiert. Aber wer neugierig ist und sich öffnet und sagt mal, bin mal gespannt, wieso die Person eigentlich unter dieser Angst leidet oder wieso diese Person nicht tut, was sie möchte oder bin mal gespannt, warum dieser Mensch sich selbst im Weg herumsteht, dann kann man A, erkennen, vielleicht in so einer Podcast-Sitzung, wie sowas generell funktioniert und daraus was abstrahieren für sich und sein eigenes Denken, sein eigenes Leben mitnehmen. Oder man kann dann vielleicht sogar für Kollegen oder andere Menschen eine kleine Hilfestellung sein. Also ich denke, dass man nicht unter den Problemen selber leiden muss, um was mitzunehmen. Ich leide fast unter keinem Problem, das meine Klienten haben. Manches schon, aber vieles nicht. Und ich kann das trotzdem A, anhören, B, durchdenken, C, sogar in den allermeisten Fällen verstehen und sogar manchmal eine Lösung mir erdenken, obwohl ich mit der Sache nichts zu tun habe.
Nun leidest du nicht unter den meisten Problemen deiner Klienten, aber vielleicht ertappst du dich noch beim einen oder anderen Denkfehler. Willst du vielleicht uns diese Denkfehler verraten?
Da ich natürlich jetzt hier sowieso im Fokus stehe, eins habe ich schon gesagt, eine große Angst war, den Mut zu entwickeln, mich hier vor dieses Mikrofon zu setzen und dann später meine Arbeit öffentlich zu machen. Und das ist natürlich eine Sache, vor Publikum überhaupt zu arbeiten. Das kennt jeder, der tanzt vor Publikum, singt vor Publikum, eine Rede halten muss vor Publikum. Dann steigt der Druck, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu versagen etwas höher. Diese Angst habe ich Gott sei Dank überwunden, indem ich das jetzt mache, ja, und mir selbst beweise, dass ich in der Lage bin, doch manche Denkweisen, manche Ängste zu überwinden. Was mich quält, wahrscheinlich wie viele anderen auch, ist die Ungeduld. Mir geht vieles einfach nicht schnell genug. Vor allen Dingen Menschen manchmal, die in meinem Umfeld sind, wenn sie nicht kapieren oder so. Da kann es sein, dass sie schon mal wieder eine Seite zeige, auf die ich nicht sehr stolz bin. Und von daher wäre ich wahrscheinlich der erste und einzige Mensch, der keine Denkfehler hat, der keine komischen Überzeugungen hat. Und der bin ich sicher nicht. Also ich bin ganz normal wie die meisten. Nur ich kann mir bei vielen meiner Themen mittlerweile selber helfen. Das ist vielleicht die Wahrheit. Ich leide nicht mehr so lange wie früher. Etwas kürzer und nicht mehr so intensiv.
Welche typischen Probleme bringen deine Klienten mit?
Das sind in der Regel wenige Probleme. Es kann man sich wahrscheinlich an einen oder vielleicht maximal zwei Händen abzählen. Das sind meistens Beziehungskonflikte, die können privater Natur sein, unter den Eheleuten, unter den Kindern, Elternbeziehungen, unter den Kinder-Kinderbeziehungen und so weiter. Da gibt es also allerlei Konfliktpotenzial. Dann gibt es diese gleichen Konfliktpotenziale bei der Arbeit mit den Vorgesetzten, mit den Gleichgestellten, mit den Untergebenen. Das sind Themen, mit denen Menschen zu mir kommen. Dann kommen persönliche Themen immer dazu. Das ist die Frage nach dem Sinn, nach der Entwicklungsmöglichkeit im Leben, wie man weiterkommt, wie man ein erfülltes Leben lebt. Mit solchen Problemen kommen Klienten häufig. Manchmal kommen Menschen, weil sie in irgendeiner ausweglosen Situation gefangen sind, weil ihr Kind verunglückt ist, weil jemand krank geworden ist, weil sie selbst krank geworden sind. Solche Themen mit der eigenen Gesundheit sind immer wieder relevant. Dann existenzielle Sorgen mit dem Geld, mit Arbeitslosigkeit, mit Jobverlust, mit solchen Themen kommen meistens die Menschen. Es sind die ganz normalen Lebensprobleme, die wir hier vor allen Dingen im Podcast angehen wollen. Sowas wie Flugangst oder eine Panikattacke oder eine, ich weiß nicht was, mit was kann man noch kommen? Also mit Flugangst, mit Panikattacken, mit Fahrstuhlangst, mit Wutanfällen im Verkehr, das sind so die üblichen Themen, unter denen unsere Klienten leiden, ja.
Das heißt, du würdest auch live im Podcast so eine Flugangst lösen?
Ja, warum nicht, wenn jemand kommt und wenn das insgesamt behandelbar ist, ja, wenn das keine, ich weiß nicht, irgendwelche organischen Störungen, irgendwelche hormonellen Ursachen hat und so weiter. Wenn das wirklich eine kognitive Störung ist, wenn jemand sich das im Kern ausgedacht hat, und das haben sie die meisten, die wenigsten sind selber jemals abgestürzt, vor allen Dingen. Viele haben die Angst, obwohl sie noch nie geflogen sind, sie steht ihnen nur bevor, und sie haben vom Hörensagen die Erfahrung pseudomäßig gemacht, dass man grundsätzlich abstürzen kann. Das stimmt auch, das ist die Wahrheit. Und da fragt man sich natürlich schon, warum haben manche Menschen die Angst, dass so etwas passiert? Und warum juckt das die anderen überhaupt nicht? Warum steigen die einfach ein? Und das ist natürlich schon interessant herauszufinden, wieso hatten jetzt der eine diese Angst und 300 andere Gäste im Flugzeug nicht?
Und woran liegt das?
Jedenfalls nicht am Flugzeug, weil wenn das Flugzeug schuld wäre, dann müssten ja alle Angst haben. Und wenn der Stau die Menschen wütend machen würde, dann könnte man keinen ruhigen im Stau finden. Und wenn eine Bühne, ein Auftritt vor Publikum Menschen nervös machen würde, dann müssten alle nervös sein. Es dürfte keinen einzigen Menschen auf der Welt geben, der sich darüber freut, dass er das jetzt machen darf. Und wir glauben, dass der Unterschied immer im Denken liegt, in der eigenen Überzeugung, dass das jetzt gefährlich ist, dass das jetzt mein Untergang ist, dass das jetzt mein persönliches Scheitern für alle Zeiten definiert. Und wir haben gelernt, wie man mit solchen Überzeugungen gut umgeht. Und natürlich kann ich dann, falls jemand Lust hat, mit einer solchen Flugangst zum Podcast zu kommen, darf er sich gerne bei mir melden. Dann überlege ich, ob und wie wir das machen können.
Wenn sich jetzt jemand von deinem Podcast und der Vorgehensweise angesprochen fühlt, wie kann man sich denn bei dir melden oder bewerben?
Da wir natürlich, du und ich, Anastasia, uns ehrgeizige Ziele gesetzt haben, wir wollen also jetzt regelmäßig neue Folgen live stellen, brauchen wir natürlich Freiwillige, mit denen wir das machen können. Und bewerben kann man sich über die gängigen Kanäle, wie man uns halt findet, über E-Mail, über wahrscheinlich sogar WhatsApp oder Instagram, LinkedIn. Irgendwo wird man uns finden, Dr. Holzinger Institut oder Dr. Daniel Holzinger eingeben, dann findet man mich. Dann einfach eine freundliche Anfrage stellen, hey, mach dir mal wieder einen Podcast, ich wäre eventuell interessiert daran mitzumachen. Und dann werden wir uns in Verbindung setzen, das abklären, worum es sich ungefähr dreht. Nicht groß wissen wollen, was es ist, sondern nur, kann man das prinzipiell in einer Sitzung lösen. Nicht jede Störung kann man in einer Sitzung gründlich lösen, viele schon, aber nicht jede. Und wenn wir das geklärt haben, dann freuen wir uns natürlich auf zahlreiche Bewerbungen.
Ich glaube, es gibt auch eine kleine Entlohnung.
Genau, wir haben gesagt, jeder hat die Möglichkeit, noch einmal hinterher kostenfrei für eine Unterhaltung, für eine weiterführende Session zu kommen. Was haben wir uns noch ausgedacht? Eins von meinen Büchern, Der Mythos vom Glück.
Magst du ein paar Worte dazu sagen?
Also dieses Buch ist geschrieben für Leute, die mir ähnlich sind. Ich war in der ersten Lebenshälfte von der Idee beseelt, wenn ich etwas leiste, wenn ich Erfolg erziele, dann wird sich irgendeine Form von Glück einstellen. Das war die Überzeugung, der ich gefolgt bin. Und was mich völlig damals aus meinen mentalen Latschen gehauen hat, war, dass ich nicht glücklich wurde. Ich war erschöpft, erschöpft, erschöpft. Ich habe geleistet, 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 aber Glück hat sich keins eingestellt, bis ich gelernt habe, dass ich einen Denkfehler mache. Glück hat nichts mit der äußeren Lebenswelt zu tun, sondern mehr mit dem, was ich über meine eigenen Erfolge und so weiter denke. Ich kann sogar etwas über die Abwesenheit eines Glücksgefühls denken. Das heißt, das Glück ist nicht da und dann denke ich darüber etwas und dann kann ich sogar darüber depressiv werden, dass ich jetzt nicht glücklich bin. Und ich war einer von den Menschen, die irgendwie darunter gelitten haben, dass sie nicht glücklich sind, obwohl sie sich so bemühen. Und eines Tages saß ich hier in meinem Büro, wer hier ist, weiß, dass rechts von mir der Schrank steht. Das sind hunderte, wenn nicht tausende Sitzungen als Papierform gespeichert. Und irgendwann bin ich mal hier gehockt, habe drüber nachgedacht, was hat eigentlich die Leute zu mir gebracht. Und dann bin ich drauf gekommen, dass fast alle wegen des gleichen Problems kommen. Das heißt, sie möchten zufrieden sein, glücklich sein, erfüllt sein, aber sie sind es nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und dort fängt häufig unsere Arbeit an.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass viele sich jetzt angesprochen fühlen. Also das heißt, für Menschen, die erfolgreich sind, die viel geleistet haben, die vielleicht viel erreicht haben und trotzdem nicht glücklich werden, könnte der Podcast was sein.
Wahrscheinlich. Wir können ja vor allen Dingen auch dann in der Zukunft, wenn die Menschen kommen und vielleicht mitmachen möchten, dann viele solcher echten Real-Life-Themen angehen. Vielleicht meldet sich ja der eine oder die andere, die genau dieses Problem hat. Dann können wir es uns gerne angucken. Ich denke, dass in unseren ersten 4 Folgen schon solche vertreten sind, auf der Suche nach dem Sinn, auf der Suche nach dem Glück, auf der Suche nach dem erfüllten Leben. Ich glaube, da war schon fast alles von dem dabei, was wir jetzt hier besprechen.
Magst du uns vielleicht kurz erzählen, um was es bei der ersten Folge gehen wird? Welches Problem bringt der Klient mit?
Der Klient ist Thomas und das ist jetzt einer von denen, die ich vorher schon kannte. Thomas war schon mal bei mir und Thomas hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Er hat sich freiwillig gemeldet für diesen Podcast, wie übrigens ja alle anderen auch. Das muss man vielleicht auch mal an der Stelle erwähnen, dass niemand von uns zu irgendwas gezwungen wurde. Menschen machen freiwillig mit. Und so kam auch Thomas freiwillig logischerweise in diese Sitzung und er hat mir die Frage gestellt, wie er denn jetzt den Rest seines Lebens angeht. Manche seiner Träume sind gescheitert, manche seiner Unternehmungen haben nicht so gut funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und jetzt steht er im Alter von, ich glaube, 56 Jahren nochmal vor der Frage, fange ich was Neues an oder wie kann ich das Alte so wiederbeleben, dass ich weitermache, die KI am Horizont, die uns alle von der Arbeitslosigkeit bedroht oder mindestens viele von uns. Und unter anderem ihn auch, weil er im Agenturbusiness ist. Und wir haben uns mit dieser Frage nach dem Sinn beschäftigt.
Nun haben wir bei uns am Institut nicht nur Einzelcoachings, sondern auch die Coaching-Ausbildung. Wie bist du dazu gekommen, Coaches auszubilden?
Ich war so fasziniert, dass man mir helfen konnte, wirklich fasziniert, weil ich habe in Wahrheit nicht geglaubt, dass es geht. Und dann habe ich gefragt, ob ich das lernen darf. Dann war ich noch faszinierter, dass man mir, der Professor Vlaikov, mir ermöglicht hat, das zu lernen. Und als ich es gelernt habe, habe ich mir gedacht, das bräuchten die anderen auch da draußen. Die wissen nichts davon, die Lehrer wissen nichts, die Trainer wissen nichts, die Führungskräfte wissen nichts über das menschliche Denken oder, sagen wir mal so, wissen sehr wenig, nicht nichts. Ich wusste ein bisschen was, aber nicht wirklich, wie es geht. Know-how hatte ich keins. Ich hatte Knowledge, Wissen, aber kein Know-how. Ich konnte das nicht umsetzen. Und dann habe ich beschlossen, wenn ich das schon lerne, dann lerne ich so, dass ich auch anderen beibringen darf, weil ich denke, dass es viel mehr Menschen geben müsste, die heiße Stühle machen, die mit den Menschen arbeiten, die ihnen aus dem Schlamassel helfen. Weil das Schönste, was man haben kann, in einem guten Leben auch gute Gefühle. Wer in einem guten Leben steckt, aber leidet, weil seine Gefühle nicht dazu passen, dann ist das irgendwie traurig.
Ja. Als ich bei dir das erste Mal zum Einzelcoaching da saß, hatte ich ja bereits die Einsicht, dass es unsere Gedanken sind. Und ich habe lange recherchiert, bis ich tatsächlich jemanden fand, der sich so ausgiebig mit den Denkweisen beschäftigt. Denn selbst wenn wir verstehen, dass es etwas mit den Gedanken zu tun hat, heißt es noch lange nicht, dass wir mit diesem Wissen etwas anfangen können, weil wir nicht wissen, wie.
So ist es. Ich sage immer, wenn man viel über Skispringen weiß, theoretisch, wenn man alle biomechanischen Zusammenhänge kennt, wie das geht, kann man es immer noch nicht. Man kann selber alles wissen, aber nichts tun. Und natürlich weiß jeder da draußen, dass die Gefühle irgendetwas mit unserem Kopf zu tun haben. Aber wie man das verändert, so dass man das elegant macht, nicht so viel Zeit verschwendet, nicht Jahre dafür braucht und irgendwie brutal sein muss zu sich, das ist das, was wir zeigen wollen. Albert Ellis hat seine Methode den eleganten Ansatz genannt. Und ich glaube, jetzt nach 20 Jahren begriffen zu haben, warum dieser Ansatz wirklich elegant ist. Sogar in dieser Eleganz eine gewisse Ästhetik steckt, eine gewisse Schönheit. Und diese Eleganz und Schönheit wollte ich auch zum Ausdruck bringen. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich so weit war, dass ich mir zutraue, das elegant und vielleicht sogar manchmal schön zu machen. Und deshalb machen wir unseren Podcast. Also, jetzt hast du mir ja schon ein paar Fragen über die Ausbildung gestellt. Du hast es ja bei uns auch gemacht und jetzt haben wir ja beschlossen, gemeinsam zu arbeiten. Kannst du auch anderen Menschen empfehlen, bei uns die Ausbildung zu machen?
Ich denke, wenn man das Wissen vom kognitiven Ansatz hat, dann ist man auf das Leben vorbereitet. Man kann nicht nur ein Problem lösen, sondern grundsätzlich, man bekommt die Sicherheit, dass egal, was einem im Leben widerfährt, egal, wie schrecklich oder schlimm das ist, ob das jetzt ein Todesfall in der Familie ist, Verlust eines Jobs, man hat etwas, worauf man sich stützen kann und man weiß, dass man mit diesen Dingen umgehen kann.
Das klingt schon wie ein dickes Versprechen. Und das Coole ist, dass bei mir das genau der gleiche Eindruck war. Als ich es gelernt habe, habe ich gedacht, wow, krass, das ist wie so eine Art Superman-Anzug, dass ich mit den Schwierigkeiten, die in der Zukunft auf mich lauern, jetzt besser umgehen kann, dass ich nicht mehr in irgendwelches mentales Loch fallen muss.
Und das ermöglicht natürlich ein angstfreies Leben.
So ist es.
Ein mutiges, angstfreies Leben.
So ist es. Wir glauben, also ich vor allen Dingen, aber du wahrscheinlich auch, dass das insgesamt toll ist.
Ja.
Wenn wir schon leben müssen, dann wenigstens so gut wie möglich.
Und so mutig wie möglich.
So ist es. Das heißt, wenn wir die Umstände nicht verändern können, dann bleibt uns manchmal nur der Weg über die Einstellung, über unsere Gedanken. Wenn wir die Umstände ändern können, dann können wir das ja machen. Aber für viele Fälle ist der Weg ausgeschlossen. Dann scheint das Leid vorprogrammiert. Und der kognitive Ansatz gibt dort ein klares Versprechen, dass man nicht leiden muss. Jetzt, wenn wir uns manchmal der harten Kritik ausgesetzt fühlen, dann sagen die Leute, warum redet ihr eigentlich so viel? Du hast viel mehr Redeanteil als dein Klient. Ist dir das auch schon aufgefallen? Und meinst du, dass wir uns da vielleicht kurz erklären? Sollen wir das unseren Zuhörern mitteilen oder was meinst du?
Also ich denke zunächst einmal, dass es nicht tatsächlich bei jedem Coaching-Gespräch so ist, dass der Redeanteil hoch ist. Doch manchmal passiert das. Magst du vielleicht erklären, warum manchmal der Redeanteil von uns kognitiv Coaches höher ist als zum Beispiel bei systemischen Coaches?
Okay. Also innerhalb einer Sitzung, wenn man nach unserer Methode vorgeht, haben wir manchmal mehr Redeanteil, manchmal weniger. Am Anfang bekommt der Klient mehr Redeanteil, weil wir natürlich verstehen müssen, worin sein Problem besteht und worunter er besonders leidet, bis wir das kapiert haben. Und dann haben wir einen fundamentalen Unterschied zu den anderen Ansätzen. Wir glauben nicht, dass der Klient die Lösung in sich trägt, weil wenn er sie in sich tragen würde, könnte er sie ja auf irgendeine Art selbst aktivieren. Aber das geht nicht, sondern wir müssen an manchen Stellen ihm bestimmtes Wissen kurz mitteilen. Das geht manchmal sehr elegant, indem wir bestimmte Erklärungen machen. Dann hat es den Anschein, als wüsste der Klient. Nein, durch die geschickten Fragen bekommt der Klient plötzlich die Einsicht und erkennt, das ist doch die BC-Verbindung, dass der Gedanke mein Gefühl auslöst. Das wusste er, aber es war ihm nicht klar im Sinne einer Erkenntnis. Das heißt, das hat er nicht in sich getragen, sondern er wusste es, ohne es zu wissen. Erst wenn das echte Verstehen, die Einsicht dazu kommt, dann kann man behaupten, dass jemand es weiß. Und das führt aber auch noch lange nicht dazu, dass jemand sich verändert, sondern durch den Prozess einer Sitzung versuchen wir elegant den Klienten dazu zu führen, dass er die Ursache der Störung erkennt. Und je nachdem muss man dann an manchen Stellen etwas erklären. Manchmal kann man sokratische Fragen stellen. Die sokratischen Fragen haben beim Klienten den Eindruck, dass er alles selbst gemacht hat, aber die Frage hatte wahrscheinlich schon irgendeine Art von Antwort in sich, die gesunden, intelligenten Menschen dann plötzlich sehen. Aber erst durch die Frage wird diese Form des Sehens aktiv. Die sokratische Methode ist dann ganz anders als zu predigen. Wir predigen an manchen Stellen auch ein bisschen, das kann man schon hören, vor allen Dingen, wenn ich manchmal etwas aus meinem Leben erkläre oder irgendwas verdeutlichen möchte. Das mache ich natürlich nicht, um mich in irgendeiner Form dort in den Mittelpunkt zu rücken, sondern um dem Klienten zu helfen, bestimmte Sachverhalte zu erkennen und die dann auf sein eigenes Leben zu übertragen.
Das heißt, der Coaching-Prozess gelingt durch Einsichten.
Mindestens ist die Einsicht oder die Einsichten essentielle Zutat. Ohne die Einsichten geht nichts. Natürlich braucht der Klient noch irgendeinen letzten Schliff, transformatorischen Schliff, dass er auch ins Tun kommt oder dass er auch seine Einstellung wirklich ändert, dass er sie nicht nur intellektuell formuliert, ich weiß, dass Rauchen ungesund ist, sondern erst wenn er auch fühlt, dass es ungesund ist, dass er wirklich anfängt, in seinem Inneren zu spüren, wie die Zigarette ihm wehtut. Und dann braucht man noch die dritte Einsicht, die auch final auszumachen, zu sagen, ich höre jetzt auf, ich verändere mein Leben, ich mache jetzt was anderes, ich werde jetzt zum Nichtraucher. Erst wenn die dritte Einsicht kommt, emotionale Einsicht und dann behaviorale Einsicht, dann ist die kognitive Einsicht so stark, dass sie zur Veränderung insgesamt beiträgt. Das Denken zu ändern reicht in der Regel nicht aus. Aber es ist die essentielle Zutat. Wer seine Einstellung nicht ändert, wird sowieso das Gleiche tun und dann das Gleiche fühlen und dann mit dem immer gleichen Ergebnis konfrontiert sein. Das hat schon ein anderer Denker gesagt, das war Albert Einstein, der hat gesagt, wer immer das Gleiche denkt und andere Ergebnisse erwartet, das ist die Form von Wahnsinn. Und wir setzen an dieser Form von Wahnsinn an. Wir sagen zuerst, ändere dein Denken, dann ändere deine emotionale Seite und dann, wenn du das geschafft hast, das ist schon manchmal schon schwierig, dann ändere dein Verhalten, das man im Außen sehen kann.
Ja, welche Missverständnisse begegnen dir in deiner Arbeit mit dem kognitiven Ansatz?
Die bekannten Vorwürfe, die dem kognitiven Ansatz und uns immer wieder entgegengebracht werden, sind, dass das Fastfood-Therapie wäre, dass wir viel zu direktiv sind, dass wir dem Klienten irgendetwas vorgeben würden, dass wir viel zu viel selbst reden und dem Klienten wenig Raum geben und so weiter. Ich glaube, dass kein einziger von den Vorwürfen zutrifft. Im Kern stimmt, es geht schnell. Wenn das Schnelle negativ wäre, dann wäre das natürlich im Kern berechtigter Vorwurf, aber ich möchte eigentlich, dass man mir schnell hilft und gründlich, und ich denke, dass unsere Arbeit A, zügig geht, nicht schnell im Sinne von hektisch, aber zügig im Sinne von die Lebenszeit des Klienten maximal achten und ihn nicht länger hier zu halten als notwendig. Und gründlich deshalb, weil wir, glaube ich, in den allermeisten Fällen wirklich den Kern der Störung erwischen und wenn die Klienten dann bereit sind, auch ihren Teil, manchmal kriegen sie Hausaufgabe zu erfüllen, dann üben sie natürlich weiter. Im Kern ist eines unserer Geheimnisse, auch für diesen Podcast, dass eigentlich jeder Klient, der zu uns kommt, seinen privaten Podcast schon seit Jahren mit nach Hause nimmt. Das heißt, wir nehmen sowieso jede Sitzung auf, immer auf dem Handy des Klienten, und der Klient kann die Sitzung zu Hause anhören, wie jetzt hier unsere Podcasts, und kriegt dann immer die Aufgabe, darüber kritisch nachzudenken, sich auf die nächste Sitzung vorzubereiten. Und so haben wir natürlich keine Fastfood-Sitzung, sondern extrem gründliche Sitzung mit Nacharbeiten, mit Anhören, mit kritischem Auseinandersetzen. Und von daher jucken mich diese Vorwürfe eigentlich nicht.
Die Zuschauer haben ja dann auch die Möglichkeit, selbst den Podcast anzuhören.
Genau, und ich werde mir dann meinen Superman-Anzug anziehen und mit allen möglichen Einwänden schon klarkommen. Weil, wie wir wissen, liegt nicht meine Gefühle an den üblen, vielleicht, ich hoffe es natürlich nicht, Beleidigungen der Hörer, sondern was ich dann daraus mache. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass das gut ankommt und dass wir auch vielleicht das ein oder andere kleine Lob bekommen, wer weiß.
Ich freue mich auf jeden Fall über deinen Mut für diesen Podcast, sodass der kognitive Ansatz vielleicht auch wirklich ein breiteres Publikum erreichen kann.
Ja, das wäre unser Traum. Ich jetzt würde sagen, viel Spaß bei meinem Podcast, der heiße Stuhl, Coaching wirklich ungefiltert. Und ja, hört vielleicht gleich rein in die ersten Episoden. Und wer Bock hat, gerne Kommentare dalassen oder natürlich uns weiterempfehlen, liken und immer mal wieder reinhören. Und natürlich abonnieren unseren Podcast, weil Anastasia und ich uns natürlich jetzt ranhalten werden und dann zicki-zacki neue Folgen produzieren.
Und falls ihr jetzt auch ganz heiß drauf seid, mitzumachen, dann bewerben einfach auf www.drholzingerinstitut.de.
Dort findet ihr unseren E-Mail-Zugang und so weiter, wie ihr das natürlich schon immer gewöhnt seid. Also, jetzt in diesem Sinne, atme ich mal durch, ich gehe schon mal schwitzen und hoffe, dass natürlich die Folgen von euch wegkonsumiert werden. Tschüss.
Tschüss.